Hier ist SimJunkies, der Podcast für Simulationstraining, Notfallmedizin und gute Lehre. Mein Name ist Tobias Sambale und ihr hört ein Format von SkillCube. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den SimJunkies. Wir nehmen auf im Oktober 2022 und bei mir ist Philipp Rocker von der Johanniter Akademie NRW Campus Münster. Philipp, bevor wir auf unser Thema eingehen, möchtest du dich kurz vorstellen?
Ja, hallo Tobias. Mein Name ist Philipp Rocker. Ich bin Medizinpädagoge an der Johanniter Akademie in Nordrhein-Westfalen im Bereich Fort- und Weiterbildung. Und von Haus aus komme ich aus dem Rettungsdienst, bin Notfallsanitäter und Praxisanleiter und inzwischen seit 8 Jahren bei den Johannitern.
Und wir sprechen heute, weil wir über das Thema MANF-Simulation sprechen wollen oder Simulation von größeren Schadensereignissen. Und wir haben ja nicht nur Hörer und Hörerinnen aus dem Rettungsdienst, obwohl das vermutlich die meisten sein dürften, sondern auch aus der Klinik zum Beispiel im Bereich Anästhesie oder im Bereich der Intensivmedizin. Vielleicht können wir diese HörerInnen da nochmal abholen. Philipp, was würdest du sagen, was ist ein MANF? Können wir das kurz definieren?
Ja, also genau, die Buchstaben MANV. MANV steht natürlich für den Massenanfall an Verletzten. Und wir sprechen immer von einem Missverhältnis aus benötigten Ressourcen und vorhandenen Ressourcen an einer Einsatzstelle, aber auch in einer Klinik kann das natürlich genauso auftreten. Auf Deutsch gesagt, wir haben einfach weniger Menschen und Therapiemöglichkeiten vor Ort, als wir benötigen.
Okay, das ist ja ein Ereignis, das prinzipiell auch eine Klinik betreffen kann im Sinne eines größeren Ereignisses, das dort in der Gegend geschieht und auf einmal ist die Notaufnahme voll, weil auch wenn die Patienten auf mehrere Notaufnahmen verteilt werden, man denke wirklich an sehr große Ereignisse wie Eschede, dann wird das unweigerliche Auswirkungen auch auf Kliniken haben. Das bedeutet, eigentlich spielt die MANF-Planung auch in der Klinik eine Rolle, natürlich aber ein bisschen unter anderen Vorzeichen. Jetzt wollen wir uns als Trainingspodcast ein bisschen darüber unterhalten, wie trainiert man denn sowas? Also was sind eigentlich typische, auch hergebrachte und vor allem auch effiziente Möglichkeiten, wie wir das bisher trainiert haben? Kannst du uns da einen Überblick geben?
Naja, also ich glaube, bisher stand natürlich auf der einen Seite immer die Realübung, also wirklich mit echten Fahrzeugen anzurücken und tatsächlich mit haufenweise verletzten Darstellern dann irgendwie so eine Lage nachzustellen. Das ist nicht nur ein Riesenaufwand, sondern natürlich auch immer ja personal- und zeitintensiv und nicht mal ebenso machbar, sondern erfordert einfach eine Riesenvorbereitung. Und da kommt die Simulation natürlich dem Ganzen entgegen, indem man einfach mit weniger Mitteln, weniger finanziellem Aufwand, aber auch weniger planerischem Aufwand so eine Übung schneller auf die Beine stellen kann, auch mit viel, viel weniger Personal. Ja, und ich glaube, dass die Zukunft schon dahin gehen wird, dass man irgendwie immer mehr solche Methoden einsetzen muss.
Ja, ich erinnere mich an ein paar Großübungen, die wir bei mir in meinem Landkreis gemacht haben. Und das war immer wirklich sehr schön. Also es war ganz toll. Da war das THW da, da war die Feuerwehr da, da waren die Rettungsdienste, die SEG mit eingeladen. Also man hatte da dann natürlich auch die Presse und es gab auch Zuschauer, weil das war dann ja auch ein Spektakel. Da wurden dann alte Autos mit hingeschleppt oder mal ein Bus. Und das war dann so dieses eine Ereignis im Jahr. Organisationsübergreifend und man konnte ja gar nicht gewährleisten, dass alle Kolleginnen daran teilgenommen haben, weil die mussten ja irgendwie Dienst machen oder waren im Urlaub oder hatten auch einfach keine Zeit. Also ein Riesenaufriss, wenn auch sehr spannend. Und jetzt kann ich mir aber gerade so aus dem Stegreif eigentlich gar nicht vorstellen, wie kann man sowas denn sinnvoll simulieren?
Wir setzen aktuell auf zwei Verfahren, also zwei Methoden, die wir häufig verwenden. Das ist einmal die dynamische Patientensimulation und die Führungssimulation. Beides haben wir nicht selbst erfunden, sondern beides ist über das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe herausgegeben worden, hat seinen Ursprung in der Region Düsseldorf, sage ich mal, ist dort auch infolge der Love Parade damals entstanden, weil man festgestellt hat, der Bedarf von solchen Übungsmethoden ist einfach total groß. Also muss man irgendwie eine Möglichkeit schaffen, wie möglichst viele Teilnehmer immer wieder die Möglichkeit bekommen, mit wenig Aufwand diese Szenarien zu trainieren. Und um jetzt mal darauf einzugehen, also die dynamische Patientensimulation hat als Zielgruppe vor allen Dingen den Helfer an sich, also sprich den Feuerwehrbeamten, den Rettungsdienstler im Einsatzdienst, der eben nicht tagtäglich damit zu tun hat. Den kann man damit einfach vor so eine Lage stellen und zum Beispiel den ersteintreffenden RTW ganz gut beschulen. Man kann Sichtung trainieren, aber auch das Zusammenarbeiten der verschiedenen Akteure. Währenddessen Führungssimulation eben tatsächlich nur die Führungsebenen anspricht und wir ganz, ganz viel auf der unteren Ebene, sowas wie den ersten RTW, so ein bisschen ausblenden. Beides hat total die große Daseinsberechtigung, weil wir natürlich völlig andere Zielgruppen auch ansprechen können. Und wir können es wiederholen, wir können irgendwo an einem Punkt X einsteigen und das für jeden einzelnen Mitarbeiter im Rettungsdienst. Das können wir wirklich 20 Wochen am Stück machen, jede Woche das Gleiche und haben sogar noch Vergleichswerte dabei. Also Riesenvorteile gegenüber Realübungen, die wir da sehen.
Das ist ganz interessant, wenn du das so schilderst. Wir verwenden bei uns im Unternehmen und auch in unseren Kursen häufig eine Aufgliederung des praktischen Trainings, vor allem des praktischen Trainings, wo wir zuerst die Wissensvermittlung betrachten, dann die Skills, dann die Entscheidungsfindung, dann später eben die Simulation und dann die praktische Anwendung. Und auch hier hat man ja gut das Gefühl, dass diesen Prozess auch zerlegen könnt, wenn ihr sagt, na gut, man kann dann die Sichtung trainieren oder man kann dann einzelne Teilelemente ausmachen, die man auch unterschiedlich auch bewerten, feedbacken oder debriefen kann. Das ist ganz interessant, weil das ja im Grunde dann nichts anderes ist, nur zu einem anderen Thema als viele andere praktische Übungen, wo man sagt, gut, dann wird halt die Narkose durchgeführt und da achtet man dann auf die Kommunikation, auf das Einhalten des Algorithmus, vielleicht auf die handwerklichen Fertigkeiten. Also gibt es da Unsicherheiten mit dem Material oder mit der Medikation? Also welchen Wissenshintergrund haben die Teilnehmenden da? Und was ist das, so eine dynamische Patientensimulation? Also wie darf man sich das vorstellen?
Also im Endeffekt reden wir tatsächlich über einlaminierte DIN A3-Karten, also ein Patient ist eine einlaminierte DIN A3-Karte, hat 5 Phasen und wird dadurch erst dynamisch. Das heißt, ich habe in einer Phase, wenn ich den Patienten finde, dann habe ich einen Blutdruckwert, ich habe irgendwie einen Sättigungswert, ich habe eine Auffindesituation mit einem abgewandelten ABCDE-Teil quasi. Ja, und jetzt gibt es nach 15 Minuten etwa ein Phasenwechsel. Und in diesem Phasenwechsel stellt diese Karte eine Bedingung auf. Das heißt, ich muss innerhalb der ersten 15 Minuten zum Beispiel eine Infusion an diesen Patienten angeschlossen haben. Ansonsten würde er sich vielleicht verschlechtern. Und so kann ich dann in der zweiten Phase, habe ich schon 3 Optionen. Er kann gleich bleiben, besser werden oder schlechter werden. Und so kann er entweder quasi in 2a, 2b oder 2c rutschen. Und so geht es bis zur 5. Phase. Habe ich die Option, dass der Patient also einen dynamischen Verlauf nimmt. Das kann sich auch nochmal verändern. Also ich kann auch einen Fehler machen, den ich eventuell später nochmal korrigieren kann. Fehler in Anführungsstrichen. Ne? Wir reden über die Behandlung von Menschen, also so richtig das Wort vielleicht das Falsche dabei. Aber ich kann halt strategische, taktische Fehler machen im Bereich der Priorisierung von Maßnahmen, im Bereich der Katastrophenmedizin. Weil man halt ganz klar den Fokus setzt auf die lebenserhaltenden Funktionen und nicht mehr auf das Messen des Blutdrucks. Also das interessiert ja eigentlich niemanden, das ist nur ein diagnostisches Mittel. Es wird geguckt, ob ich den Atemweg gesichert habe, ob der eine Infusion hat oder vielleicht eine Analgesie bekommen hat. Das sind so die Punkte, nach denen so vor allen Dingen geschaut wird. Je nach Verletzungsmuster, das Ganze ist auch medizinisch ganz gut evaluiert. Also es macht schon Sinn, was da so die Karten hergeben. Und dann habe ich quasi als Spieler eine Mappe mit Aufklebern, auf denen Maßnahmen draufstehen, zum Beispiel ein Tubus oder ein Zugang. Und das klebe ich quasi auf diesen Patienten drauf. Und so kann ich sogar im Rahmen der Auswertung nachher schauen, welcher Patient hat denn vielleicht am Ende der Übung noch das EKG vom RTW1 drauf, weil man es vermisst oder so, ja. Weil ich habe diesen Aufkleber nur ein einziges Mal. Und das ist der realistische Materialfluss, den ich damit eben auch beüben kann. Ich habe einmal ein EKG und wenn ich das bei einem Patienten draufklebe, dann kann ich das nirgendwo anders mehr draufkleben, sondern muss es von diesem Patienten wieder runternehmen. Das wird häufig, es ist so, ich betone das so, oder ich habe das so herausgestellt, weil das ganz, ganz häufig passiert, dass dann so, ja, ich kann auch EKG abknibbeln. Nein, kannst du nicht. Den Aufkleber kannst du nicht runtermachen von dieser Karte, weil das EKG klebt noch bei dem Patienten da hinten. Ah, okay, ja, blöd. Und so kann man diesen realistischen Materialfluss auch üben, zum Beispiel.
Okay, also es klingt, du hast doch eben das Wort Spieler benutzt, also es klingt fast ein bisschen wie ein Rollenspiel, also wie wenn man sich vorstellt, dass Leute da Dungeons and Dragons oder sowas spielen, um einen Tisch herumsitzen und dann ja eine Art Geschichte erzählt wird, also es gibt irgendwie einen Zeitfluss, in dem müssen bestimmte Dinge erledigt werden, werden sie nicht erledigt, verändert sich oder werden sie erledigt, egal was passiert, verändert sich eben die weitere Geschichte. Und das Ganze eingebettet natürlich in den Einsatzauftrag, diese Patienten zu behandeln und irgendwann dann sicher abtransportieren zu können, gut zu verteilen. Wie sorgt ihr denn dafür, dass die Zeit bei den einzelnen Maßnahmen, also wie sorgt ihr dafür, dass ich nicht mir 5 Patienten schnappe und denen schnell 5 Zugänge aufklebe und dann sag, super, also die habe ich jetzt alle behandelt?
Ja, super Frage, klar. Es gibt Uhren, also jeder Spieler oder jede Einsatzkraft bekommt 1 oder 2 Uhren, je nachdem, ob ich mit einer geübten Gruppe spiele oder mit einer Anfängergruppe. Und jede Uhr bildet quasi eine Einsatzkraft ab. Und diese Einsatzkraft stellt ihre Uhr auf zum Beispiel 2 Minuten für einen Zugang. Das ist ein Durchschnittswert, in dem jeder irgendwie auf jeden Fall einen Zugang etablieren kann. Ob das jetzt irgendwie der eine schneller kann oder nicht, ist dabei völlig egal. Es sind Durchschnittswerte, die da genommen wurden. Und entsprechend stelle ich meine Uhr auf die angegebene Zeit für diese Maßnahme. Und dann läuft der Timer runter. Und wenn die Uhr piept und die Zeit vorbei ist, kann ich die nächste Maßnahme machen. Genauso gibt es Maßnahmen, die eben 2 Einsatzkräfte erfordern, wie das Verbringen des Patienten von einem Ort zum anderen mit Hilfe einer Schaufeltrage zum Beispiel. Dafür brauche ich im echten Leben natürlich auch 2 Personen. Es sei denn, ich greife unter den Arm und schlur den irgendwie über den Flur. Das mache ich aber mit einem Polytrauma ungern. Also wenn ich 2 Einsatzkräfte im echten Leben brauchen würde, brauche ich die in der Simulation natürlich auch. Also 2 Uhren. Das kann man ganz gut darstellen.
Das ist ganz witzig. Also ich kann mir vorstellen, dass man da auch kreativ sein kann, dass man zum Beispiel sagen kann, super, also ist ein bisschen albern, aber dass man dann sagt, Mensch, man hat dann tatsächlich eine Schaufeltrage da liegen, legt diese Karte da drauf und geht in den Nachbarraum. Also zumindest hat man diese Ideen jetzt erstmal. Das klingt für mich nach einem netten Verfahren, um das nicht immer strikt nach einem Playbook zu spielen, sondern sich sinnvoll Gedanken zu machen, was könnte die Teilnehmer motivieren, was könnte hier ein bisschen Spaß reinbringen und gleichzeitig aber diese ja eigentlich sehr ernsthafte Trainingsangelegenheit fokussiert beizubehalten.
Ja, genau. Also wir haben tatsächlich inzwischen so Infektionsschutzanzüge genommen, um die Größe eines echten Menschen so ein bisschen darzustellen. Dass es eben nicht nur die Pappkarte ist, die wir behandeln, sondern auch, dass man ein Gefühl dafür hat im Raum, wie viele Verletzte kann ich überhaupt nebeneinander legen. Ne? Wenn ich eine Patientenablage plane oder die jetzt sich spontan ergibt, wie viele Menschen sind denn da überhaupt in einem so einem Raum möglich? Wann ist der Raum vielleicht auch voll? Das kann man dann ganz gut abbilden, genau.
Ja, interessant. Also ihr brecht dann ja immer wieder, und das ist ja typisch Simulation, mit diesen verschiedenen ja, Realitätsebenen, wenn man so will. Also auf der einen Seite seid ihr stark im Kopf des Teilnehmers. So scheint es zumindest, indem ihr dem so ein Kärtchen hinlegt und sagt, hier gibt es irgendeine Aufgabe und du musst die erfüllen. Also man sorgt dann dafür, dass die Leute sich da vielleicht gut reinversetzen können. Gleichzeitig arbeitet ihr dann daran, so ein paar ja, puppenartige Figuren dorthin zu legen, eben diese Anzüge, die einem so ein räumliches Gefühl geben. Ja, interessant. Das ist und das rein analog, so wie ich das verstehe.
Ja, genau. Also aktuell sind diese Karten wirklich auf Papier gedruckt, in Anführungsstrichen in Stein gemeißelt, so gesehen, auch unveränderbar. Das ist ein Satz, den kann man vom BBK so bekommen. Wir machen bei uns auch die Trainerausbildung für dieses Simulationsverfahren, sodass jeder, der bei uns die Trainerausbildung macht, auch diese Karten als PDF zum selber Erstellen quasi ausgehändigt bekommt. Aktuell gibt es da jetzt auch keine editierbare Version oder sowas, sondern der Kartensatz ist erstmal so fix. Was es aber durchaus gibt, ist eine Weiterentwicklung, eine Digitalisierung dieser dynamischen Patientensimulation, die sich aktuell noch in den Kinderschuhen befindet, von der Universität in Potsdam, genau genommen vom Hasso-Plattner-Institut. Die haben dort mit QR-Codes gearbeitet. Das heißt, ich scanne gar nicht mehr, also ich scanne mit meinem privaten Telefon zum Beispiel so einen QR-Code. Statt einer Patientenkarte liegt da wirklich nur noch der QR-Code und kann dann auf meinem Handy eine Maßnahme auswählen, den Blutdruck messen und so weiter. Und die Zeit läuft dann auch auf dem Handy runter. Also das ist so eine Weiterentwicklung, die noch in den Kinderschuhen steckt und die wir vielleicht so in den nächsten 1, 2 Jahren auf jeden Fall in Marktreife erleben werden.
Und wenn wir nochmal zurückgehen zu den analogen Karten, ich finde es so ein bisschen unfair, jetzt schon über die Schwierigkeiten bei der digitalisierten Version zu sprechen, weil die ist ja noch nicht fertig. Also da kann man dann vielleicht so kleine erste Eindrücke sagen, oder so typische Dinge, die wir ja auch kennen, bei uns irgendwie, man braucht ein gutes Akkumanagement, also man muss irgendwie dafür sorgen, dass die Geräte vorher geladen sind, wenn man da QR-Codes benutzen möchte oder dass die Teilnehmenden alle ihr Endgerät mit haben oder so, wenn man das dann so mit denen vereinbaren kann, wenn man die Geräte nicht stellen kann als kleine Organisation oder freiwillige Organisation vielleicht. Deswegen würde ich ganz gerne einmal kurz auf Vor- und Nachteile dieser analogen Karten eingehen wollen. Also was sind Dinge, die damit besonders gut funktionieren? Was freut dich da eigentlich immer, auch als Trainer und auch als Train the Trainer Trainer sozusagen? Und was sind Dinge, wo du sagst, ja, das ist natürlich gar nicht so einfach, weil am Ende sind es doch irgendwie Karten, und keine echten Menschen.
Ja, also man muss halt einfach immer wieder sehen, das ist mit einer Realübung gar nicht so vergleichbar. Also eine Realübung kann natürlich viel, viel mehr. Das ist einfach so, ne? Ich habe irgendwie wirklich diesen Alarm, das Ausrücken, Ankommen und dann allein schon, wo stelle ich mein Fahrzeug hin und so. Das entfällt so ein bisschen bei so einer Physim- oder DPS-Übung, aber ich habe auch entsprechend viel, 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 viel weniger Aufwand. Also, wenn du mir jetzt sagen würdest, Mensch, Philipp, lass uns doch mal eine Runde dynamische Patientensimulation ausprobieren, dann würde ich sagen, gib mir eine halbe Stunde und wir haben ein paar Szenarien im Schrank und dann ist das fertig. Ja, also dann ist es aufgebaut und wir können loslegen. Und das ist natürlich bei einer Realübung undenkbar. Ja, da reden wir über Tage, wochenlange Vorbereitung. Keine Chance. Also, das ist der Riesenvorteil der dynamischen Patientensimulation, ist einfach die Kurzfristigkeit und die flexible Einsatzfähigkeit. Es können hier auch einfach nur einzelne Ausschnitte rausgepickt werden. Das ist auch nochmal so ein Vorteil, dass ich sagen kann, heute legen wir den Fokus rein auf die Sichtung oder rein auf die Abschnittsbildung oder auf das Funkkonzept oder sowas. Ich kann also wirklich hingehen und wirklich nur einen Teil rauspicken. Das kann ich bei einer Realübung natürlich irgendwie auch. Ich muss aber immer viel, viel mehr im Hintergrund so mit bespielen, damit das irgendwie alles auch so im Gesamtkontext Sinn macht. Und hier kann ich wirklich ganz explizit sagen, nee, das bilden wir irgendwie aus der Übungsleitung so, ne, mit 3, 4 Magnetkarten oder sowas. Das geht ganz einfach, genau. Also ich kann fehlende Akteure ganz, ganz leicht ersetzen. Was natürlich so ein kleiner Nachteil ist, ist die Realität. Also wir versuchen das wirklich realitätsnah zu gestalten. Das heißt irgendwie, dass wir auch mal einen Raum wirklich komplett abdunkeln und sagen, das Szenario findet in der Nacht statt und haben dann auch noch ein paar Blaulichter, die wir in so einen Raum reinstellen können, dass das irgendwie so die Fahrzeuge simuliert, um so ein bisschen Stress zu verursachen. Zum Beispiel haben wir auch Boxen mit 4 Stunden Brandgeräusch, dass wir im Hintergrund also das brennende Haus simulieren können. Das ist ganz toll, das muss man halt auch irgendwie machen. Das ist so in der Zeit gewachsen, dass wir uns immer mehr Gedanken gemacht haben, was können wir noch tun, um das Ganze noch realistischer zu gestalten. Aber es ist und bleibt irgendwie eine große Übungskünstlichkeit mit diesem Phasenwechsel. Das ist durchaus ein Nachteil, dass ich also wirklich immer eine Übungsunterbrechung habe, noch 15 bis 20 Minuten, und dann muss ich so einen Aufkleber runter machen und darunter gucken, ob der Patient sich jetzt verändert. Das ist so ein Punkt, wo ich immer wieder sagen muss, ja, wenn wir das irgendwie schaffen würden, das entfällt irgendwie, das wäre toll, und das kann natürlich so der Ausblick, den ich gerade gegeben habe, mit dieser digitalen Version vielleicht leisten. Das glaube ich schon. Und wir haben einen Nachteil, wir müssen diese Karten, diese Patienten natürlich aufwendig aufbereiten. Um mal so eine Zahl zu nennen, ein Patient hat 75 Aufkleber. Davon sind nach so einer Übung so 20 bis 30 etwa, die eventuell auf- und abgeklebt werden müssen. Wir haben dafür uns ja Partner an Land gezogen, mit denen wir zusammenarbeiten. Es sind meistens so Behindertenwerkstätten, die die Karten für uns dann wieder aufbereiten. Aber das muss natürlich auch koordiniert werden und so. Ganz am Anfang haben wir es selber gemacht. Also das ist natürlich irgendwie dann schon ziemlich aufwendig auch. Das sind natürlich die Dinge, die bei einer Realübung wieder entfallen würden. Aber dafür glaube ich schon, dass der Kostenfaktor einfach ein Riesenargument ist, um zu sagen, wir machen das 18 Wochen am Stück, zum Beispiel als Rettungsdienstfortbildung in einem Kreis oder sowas. Das geht mit einer Realübung natürlich wesentlich schlechter. Ich kann ja nicht jede Woche eine reale Großübung fahren oder so. Da zeigt mir dann ja auch irgendwie der Kostenträger einen Vogel, ne?
Vielen Dank für den Überblick. Du hast ganz am Anfang was gesagt, was ein bisschen stärker bei mir hängen geblieben ist, nämlich, dass du eigentlich nur eine halbe Stunde brauchst, wenn ich da euch jetzt in Münster besuchen würde und du einen freien Tag hättest, den du da sozusagen für meine Fortbildung investieren würdest, und dann könntest du so ein Szenario zaubern. Bräuchte mir natürlich noch ein paar mehr Helfer, aber das ginge. Und das, finde ich ganz interessant, weil das heißt ja auch, dass das etwas ist, was tendenziell, auch gerade wenn man vielleicht nur einzelne Schritte beübt, auf so einer Rettungswache durchführbar wäre. Also man hat Notzahnauszubildenden im zweiten Jahr, hat vielleicht noch den Notfallsanitäter, mit dem der oder die Kollegin gerade fährt, und sagt: Mensch, also ihr hattet ja gerade in der Schule das Thema ersteintreffendes Rettungsmittel, oder wählen einen beliebigen Ausbildungsabschnitt aus. Ich weiß, es ist immer so ein bisschen unterschiedlich, aber sagen wir mal so zweites Jahr. Und dann könnte man sagen, wir trainieren das jetzt. Also ich lege jetzt hier mal kurz ein paar Karten hin, und wir nehmen die Waschhalle oder so, und dann machen wir das kurz. Oder wir gehen auf den Parkplatz der Rettungswache und legen einfach die Kärtchen so auf ein paar Autos drauf. Also das wäre rein theoretisch möglich.
Ja, genau. Also genau wie du es beschrieben hast, geht's eigentlich auch schon. Könnte mir also die Patienten kann man als Trainer natürlich geschickt auswählen. Da gibt's einen Code, sodass ich mir also die Sichtungskategorie vorher anschauen kann und weiß irgendwie, wie das Ergebnis am Ende sein wird und kann dann entsprechend ja meine Verteilung entsprechend Szenario wählen. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Schussverletzung oder sowas darstellen will, dann wird der Patient tendenziell ja eher rot sein zum Beispiel oder genau, und so könnte ich dann also die Patienten auswählen, kann die dann entsprechend auslegen und mit tatsächlich zwei Mann könnte ich schon die Sichtung trainieren. Ja, also es wäre total gut machbar und in sehr, sehr kurzer Zeit umsetzbar. Richtig, ja.
Das heißt auch, rein theoretisch ist es möglich, Dinge unterhalb der MANF-Schwelle, die ist ja regional so ein bisschen verschieden, aber unterhalb dieser Schwelle zu trainieren, dass man sagt, naja gut, man geht irgendwo hin und hat vier Patienten als Beispiel.
Ja, also es geht schon, aber der Patient hat natürlich seine Grenze. Das heißt, nach Blutdruck kommt nicht mehr viel. Ja, das heißt, wenn ich dann anfange und will ein EKG auswerten, da steht dann nur noch irgendwie entweder Sinustachykardie, Bradykardie oder sowas drunter, aber da steht dann keine Rhythmusstörung mehr oder so, ja. Das heißt also, und ich kann auch keine richtige weiterführende Diagnostik machen. Das ist alles sehr oberflächlich gehalten und ich kriege genau die Informationen, die ich in einer Katastrophenmedizin benötige, um entsprechend dem Patienten das Leben zu retten. Dafür ist es da. Ja, natürlich kann man damit auch mit vier Patienten irgendwie ja, einen kleinen Mini-Anfall von Verletzten irgendwie auch trainieren. Aber das ist dafür tatsächlich nicht wirklich gemacht und das merkt man auch schnell, dass man dann an seine Grenzen kommt, dass der Patient dann einfach die Informationen, die man jetzt benötigen würde, nicht mehr hat. Ne? Deswegen, ja, dann bei vier Patienten würde ich persönlich dann doch lieber auf die verletzten Darsteller zurückgreifen, muss ich sagen.
Also ich habe da keinen Sampler OPQST, also nicht das, was wir von diesen klassischen Fallkonstruktionen kennen, oder das zumindest, und dann aber keine weiterführenden Informationen, oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, also die Karten bieten dir, ja, eigentlich die Informationen des ABCDEs bieten sie dir schon, genau. Das Sampler nicht. Also eine Anamnese ist sehr schwierig über diese Karten. Also Allergien von Medikationen und auch Vorerkrankungen sind auf den Karten einfach nicht drauf. Aber alles über Atemwege, Bewusstsein, Kreislauf, das werden wir rausfinden, genau.
Ja, spannend. Okay. Und wie erleben die Teilnehmenden die Simulation? Also was kriegt ihr da für Rückmeldung?
Genau, die Teilnehmer finden es eigentlich total gut. Die Rückmeldungen sind eigentlich immer, dass es wirklich eine tolle Methode ist, um das Thema MANF anzugehen und auch in Anführungsstrichen als Trockenübung da mal sich auszuprobieren. Es ist ein tolles Verfahren. Die Rückmeldung ist aber auch, dass natürlich irgendwie die Übungskünstlichkeit irgendwie die Grenzen auch aufzeigt. Also dass man immer wieder hört, oh, dieses Unterbrechen, dieser Phasenwechsel. Klar, das sind natürlich die Dinge, mit denen man zu kämpfen hat, wenn man simuliert. Also die Simulation hat immer Grenzen und hier also auch die Grenze, dass man entsprechend irgendwo das Ganze natürlich ja darstellen muss. Und dabei ist die Grenze einfach, dass es eine Papierkarte ist, die nun mal irgendwo auch einen Aufkleber hat, den man abknibbeln muss, ja. Genau, aber im Großen und Ganzen sind die Rückmeldungen wirklich positiv. Die meisten sind begeistert, und gerade auch so, was das Zusammenüben angeht, das ist ein total großer Mehrwert, dass man auch sagt, okay, wir laden den ärztlichen Leiter Rettungsdienst mit ein oder den leitenden Notärzte. Wir machen das zusammen mit der Feuerwehr und beüben wirklich verschiedene Ebenen, weil das auch wirklich dann nur das Personal kostet. Also ich habe ja fast keine Materialkosten dafür. Und das ist immer das gute Argument, wo man sagt, ja, dann komme ich doch auch auf den Samstag auch nochmal zum Üben dazu oder so, ne? Also, das haben wir sonst bei Realübungen immer nur mit einem sehr, sehr großen Aufwand natürlich. Und hier eben kann man das auch mal ganz spontan irgendwie machen.
Und wie hoch hast du das Gefühl, ist der Lerneffekt? Also habt ihr schon mal Rückmeldungen bekommen, zum Beispiel von Teilnehmenden, die gesagt haben, das hat mir geholfen in der Praxis? Oder gehen die oder haben die Teilnehmenden zumindest so ein erhöhtes Kompetenzgefühl danach? Habt ihr da Infos?
Ja, genau. Also tatsächlich haben wir eigentlich das Gefühl, gerade wenn man die Übung mit einem konkreten Ziel durchführt, was ja durchaus auch sinnvoll ist, zu sagen, heute beüben wir das Eintreffen des ersten Rettungsmittels. Heute beüben wir das Aufbauen des Bereitstellungsraums oder das Funkkonzept. Also man pickt sich irgendwie eine Sache so ein bisschen raus. Klar, ist immer irgendwie links und rechts ganz viel daneben, aber man pickt sich wirklich eine Sache raus, die wir heute konkret nach besprechen möchten, wo wir den Fokus drauf legen. Und das kann man natürlich total gut auswerten. Also den Verlauf eines Patienten, ist der wirklich überall gesichtet worden, ne? Ist der wirklich auch durch die Transportorganisation erfasst worden? In welchem Krankenhaus ist der nachher gelandet? Das kann man natürlich total gut nachvollziehen bei so einer Karte, die irgendwie eine Nummer hat. Das heißt, das ist irgendwie, ja, für die Auswertung total einfach und schön. Und da ist der Lerneffekt eben besonders groß, gerade wenn man nachher so ein Aha-Erlebnis hat als Teilnehmer. Das heißt, man hat irgendwie dieses, ah, stimmt, ah, den Patienten haben wir wirklich irgendwie vergessen, weil der grün war. Mist. Dann sagt man ja, darf aber nicht passieren, auch wenn der grün ist, ne? Ja, stimmt.
Und wo du sagst, Auswertung und die Karten haben eine Nummer, also das ist ja jetzt natürlich total nerdig, aber rein theoretisch könnte ich darüber auch eine Statistik machen. Also rein theoretisch könnte ich auch sagen, ich packe das in eine Tabelle und kann dann erfassen, wie viele Patienten sind sozusagen voll durchgelaufen, wie viele Verschlechterungen gab es oder sonst wie. Es ist ja natürlich auch immer die Frage, was für Werte gebe ich raus? Ich will ja auch in so einer Situation Helfer jetzt nicht an unrealistischen Maßstäben messen. Also das ist ja eine Situation, von der wir leider wissen, dass in der Praxis regelmäßig Patienten versterben, weil nicht genügend Einsatzkräfte vor Ort sind. Und gerade am Anfang ist es natürlich unfair, denen das vorzuwerfen. Ne? Also es ist einfach eine ganz fiese Situation. Aber man könnte rein theoretisch das Ganze richtig gut im Detail sogar statistisch nachvollziehen, so wie es klingt.
Ja, total, genau. Also da der Patient durchnummeriert ist mit so einem Code, kann man das total gut erfassen und nachvollziehen. Und ja, also wir haben das sogar mal gemacht und das Ergebnis ist eigentlich immer zum Beispiel, dass zu hoch gesichtet wird. Das heißt, die Sichtungskategorie ist eher zu hoch angesetzt. Der gelbe Patient wird rot gesichtet, obwohl er eigentlich nur einen isolierten Beinbruch hat oder so, ne? Also auf der Karte. Aber die Karte sagt dann, ja, der hat sehr dolle Schmerzen und so. Ja, aber er ist ja gar nicht lebensbedrohlich verletzt. Also ja, trotzdem ist es irgendwie dann so eindrucksvoll auf der Karte dann beschrieben, dass dann der Teilnehmer dazu neigt, irgendwie den dann doch rot zu kategorisieren. Und das sind natürlich Rückmeldungen, mit denen man gut arbeiten kann, weil das immer wieder auftritt. Und das ist ja total wichtig, irgendwie das auch dem Teilnehmer zu feedbacken. Zu sagen, Moment mal, nach den gängigen Sichtungsalgorithmen, die wir verwenden hier in Deutschland, sei es jetzt Prior oder M-Start oder was es da alles gibt, wäre das Ergebnis in der Regel eigentlich viel, viel niedriger. Also du hättest eigentlich nur eine gelbe Sichtungskategorie gehabt. Und das ist ja nun durchaus entscheidend, gerade auch für die Anforderung der nachrückenden Kräfte. Was benötige ich jetzt hier? Vielleicht brauche ich gar keinen Intensivtransport oder einen Hubschrauber, sondern vielleicht nur ein KTW, ne? Und ein bisschen Schmerzmittel oder so. Genau.
Daraus höre ich raus, dass es im Grunde auch egal ist, welchen natürlich gültigen Vorsichtungsalgorithmus ich verwende. Also ich kann das sowohl in Organisationen machen, die M-Start machen, als auch mit Prior ja, oder anderen mir jetzt aus dem Stegreif nicht bekannten. Aber es wird ja noch ein, zwei, drei Algorithmen vielleicht geben, die auf lokaler Ebene eine Rolle spielen.
Ja, genau. Also wir können ja auch in die Klinik gehen und nehmen das Manchester Triage-System zum Beispiel, ja. Könnten wir jetzt auch machen, genau. Der Patient hat halt seine Vitalparameter und seine Situation. Und was ich daraus mache als derjenige, als die Einsatzkraft, die jetzt hier in der Simulation arbeitet, ist ja meine persönliche Einschätzung. Natürlich hat die Karte ein Ergebnis. Das heißt, die Karte hat eine vorgegebene Sichtungskategorie, die wird aber in der Regel mit allen Sichtungssystemen, Triage-Systemen irgendwie erreicht. Immer das Gleiche.
Und im Zweifelsfall wüsste ich das ja vielleicht auch als Trainer. Also wenn es die eine Ausnahmekarte gäbe, die mit der Nummer, keine Ahnung, wie die Nummerierung ist, aber 9-37-5 oder so, dann weiß ich ja, ah, das ist der, der bei M-Start irgendwie grün wäre, aber bei Prior gelb ist oder sonst was oder gelb wäre. Es gibt ja diesen einen. Korrigiere mich da bitte, das ist wirklich nicht mein stärkstes Thema, aber es gibt ja diesen einen Punkt, starke Schmerzen am Körperstamm, was bei Prior so ein bisschen betonter ist als bei M-Start, um zum Beispiel auch den internistisch schwer erkrankten Patienten oder den mit dem Thoraxtrauma vielleicht nochmal ein bisschen höher zu gruppieren. So ist zumindest mein Eindruck.
Da erwischst du mich jetzt genauso, da müsste ich jetzt selber auch nochmal reinschauen, ob das tatsächlich genau so ist. Das ist aber in diesen Karten gar nicht so detailliert angegeben, dass man, also darüber würdest du jetzt nicht stolpern, das wäre jetzt kein Problem, keine Grenze, sondern die Karten sind so geschrieben, dass sie in der Regel mit allen Algorithmen zum Ziel kommen und die Patienten sind auch eindeutig eigentlich.
Ja, super, vielen Dank. Dann vielleicht eine abschließende Frage. Und zwar haben wir da jetzt viel drüber gesprochen, wie man das macht oder was das überhaupt ist. Und ich würde jetzt natürlich gerne Lehrkräften, Trainern, vielleicht auch Leitungskräften, die uns zuhören, so zwei, drei Startpunkte mitgeben. Also du hast schon gesagt, man kriegt die Karten beim BBK und man könnte irgendwo auch so eine Trainerausbildung machen. Also ihr bietet sowas an. Es gibt die ja auch noch an anderen Standorten sicher. Und was wären denn dann noch für Tipps notwendig? Also was würdest du sagen, wenn jetzt ein Rettungsdienstbereich, eine Klinik, eine Schule sagt, das wollen wir auch?
Ja, ich gehe noch mal ganz kurz zurück auf den Trainer. Genau, also das ist gar nicht mehr so einfach, Trainer zu werden, muss man leider sagen, weil viele Schulen haben das aus dem Sortiment rausgeschmissen irgendwie. Aber also deswegen fahren wir inzwischen wirklich durch ganz Deutschland. Aber es ist total toll, macht total viel Spaß. Gerade Trainerausbildung ist immer wieder faszinierend und schön. Inzwischen sind wir auch noch mit ganz, ganz vielen ausgebildeten Trainern irgendwie in Kontakt. Das macht auch viel Spaß. Genau, deswegen, also Trainerausbildung ist wirklich obligatorisch für den Bereich dynamische Patientensimulation oder Führungssimulation. Und auf der anderen Seite, also das ist die methodische Seite, die methodisch-pädagogische Seite, nenne ich es mal. Und auf der anderen Seite natürlich, die Fachkunde muss irgendwie da sein, auch überörtlich und ein bisschen auf das Landeskonzept muss ich irgendwie eingewiesen sein, dass ich irgendwie weiß, wir reden ja hier über große Lagen, ne? Also was kommt denn da an Kräften noch, was sind die überörtlichen Konzepte, wer kommt vielleicht auch sogar aus dem Nachbarland zu uns rüber, also aus dem Bundesland neben mir, neben der Schadenslage. Gerade wenn ich so an der Grenze bin, ne? Also wir kommen gerade von der Übung irgendwie wieder aus Potsdam, da haben wir natürlich dann direkt den Landkreis Potsdam, dann haben wir noch die Stadt Berlin irgendwie, das ist natürlich dann nochmal, da muss man sich dann irgendwie mit beschäftigen, ne? Das ist dann tatsächlich schon ein anderes Katastrophenschutzgesetz, was da greift, aber durchaus muss ich mich damit auseinandersetzen, um eben da auch nicht dann mich zu blamieren, sondern muss irgendwie entsprechend fachkundlich sein, ja.
Das ist ja schon ein großer Überblick, ihr macht auch Inhouse-Kurse. Sehr cool. Also das bedeutet, Man muss nicht zwangsläufig nach Münster fahren, wenn man ganz weit weg wohnt, sondern kann da einfach mal mit euch drüber sprechen, was da alles möglich ist. Man muss sich mit den Gegebenheiten, lokalen Gegebenheiten auseinandersetzen, vielleicht auch mal eine Trockenübung machen. Das höre ich da so ein bisschen im Hintergrund raus. Explizit gesagt hattest du es nicht, aber du hast natürlich gesagt, man muss aufpassen, dass man sich da nicht blamiert mit Unkenntnis oder Fallstricken, die man vorher nicht so gut antizipiert hat. Und die Karten kriegt man beim BBK. Ja, spannend. Also wir haben, korrigiere mich bitte in der Zusammenfassung. Wir haben am Anfang so ein bisschen kurz gesprochen, was ist eigentlich ein MANF und warum sollte sowas simuliert werden, beziehungsweise wie wird sowas eigentlich geübt, wie wird sowas klassischerweise geübt? Und dann haben wir sehr viel über die dynamische Patientensimulation gesprochen, also einem System, bei dem es Patienten gibt, die ja in einer gewissen Weise virtuell sind, nur analog, und zwar auf Karten, die Aufkleber haben, die bestimmte Zeitwerte für Maßnahmen vergeben. Das ganze System läuft in Phasen, so dass die Patienten sich in ihren Zuständen auch verbessern oder verschlechtern. Man kann damit sowohl die ganze MANF-Situation als auch Teile üben. Man kann damit sowohl Führung als auch sozusagen auf Ebene der Helfer trainieren, oder habe ich dich da falsch verstanden? Werfe ich da zwei Dinge durcheinander?
Nee, ganz und gar nicht. Also wir müssen nur zwei Systeme unterscheiden. Bei der dynamischen Patientensimulation adressiere ich eben die Einsatzkräfte, die an der Front im Einsatz sind. Und bei der Führungssimulation, das ist, System funktioniert total gleich. Es ist nur eine andere Karte und die, also eine andere Patientenkarte, die ist ein bisschen kleiner. Und da würde ich dann die Führungskräfte an sich adressieren. Aber ansonsten hast du das völlig richtig zusammengefasst bis hierhin.
Super, vielen Dank. Und dann haben wir ein bisschen drüber gesprochen, wie geht es den Teilnehmenden damit? Welche Freude haben sie vielleicht dabei oder welche Lerneffekte haben sie dabei? Und du hast ein paar Tipps für Lehrkräfte gegeben, die vielleicht ja möglicherweise auch solche Trainings perspektivisch bei sich in ihrer Organisation oder in der Schule anbieten wollen. Und in einem kleinen Seitenverweis, und da würde ich fast drauf hoffen, dass du irgendwann nochmal zu uns kommst, wenn ihr da ein bisschen was zu sagen könnt, hast du auch von der Digitalisierung des ganzen Konzeptes gesprochen. Und perspektivisch wird ja vielleicht in den nächsten Jahren auch noch mehr digital passieren. Also man denke an Virtual Reality oder du hast mir in der Vorbesprechung auch noch von einer Planspielplatte erzählt. Wenn du Lust hast, können wir ja im kommenden Jahr vielleicht dazu nochmal sprechen und das Ganze mal aus digitaler Perspektive betrachten.
Ja, sehr gerne. Also sind wir natürlich gerne wieder mit dabei. Ich kann jetzt schon so viel sagen. Wir arbeiten aktuell in einem Forschungsprojekt mit, wo auch diese Führungssimulation gerade nicht nur digitalisiert, sondern auch automatisiert wird. Das ist ganz, ganz spannend, weil hier werden eventuell, wird es die Studentengruppe schaffen, tatsächlich das, was die Führungskräfte tun, teilweise so zu automatisieren, dass sie am Ende mit ganz, ganz wenig Personal, also wirklich mit 2, 3 aktiv Übenden, eine ganze MANF-Lage beüben kann, weil der Rest durch Computerintelligenz gesteuert werden kann. Das ist so ein Ausblick, den ich einfach nochmal so ganz am Schluss ins Rennen schmeiße, wo wir mit im Boot sind und wo wir gerne dann nochmal, wenn wir da Ergebnisse haben oder so, auf euch zukommen, würde ich sagen.
Ja, mega gut. Dann freue ich mich und ihr euch hoffentlich auch auf die zukünftige Folge der Sim-Junkies. Bei mir war Philipp Rocker von der Johanniter-Akademie NRW Campus Münster. Und ja, ich danke sowohl dir, Philipp, als auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, fürs Zuhören. Bis bald.
Ja, vielen Dank und bis bald.